Ich lese uns heute aus dem 5. Kapitel vom Epheserbrief die Verse 22 bis 33. Sie stehen ja unter der großen Überschrift die christliche Haustafel. Allerdings, da ist zu bemerken, es geht nicht nur um eine menschlich-christliche Haustafel, die man irgendwie erlernen kann und ausüben kann, sondern es ist der Hinweis darauf, wie Kinder Gottes leben können und sollen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadlich sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeglicher habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Der Epheserbrief, insgesamt überschrieben, handelt ja vom Leib Christi, von der Gemeinde, die nicht organisiert werden kann in dieser Welt, sondern die einen Organismus bildet durch den Heiligen Geist. Diese Worte, die wir hier gelesen haben, wären eine Zumutung, wenn der natürliche Mensch sie umsetzen sollte. Er müsste ja scheitern. Genauso wie es eine Zumutung wäre, wenn Jesus gesagt hätte, seid einfach meine Zeugen. Wovon kann ein Mensch denn zeugen? Bestenfalls von den irdischen Dingen, die er erlebt hat. Aber er kann nicht vom Himmel zeugen ohne den Heiligen Geist. Darum sind diese Worte, die für den Leib Jesu, das heißt für die Glieder des Leibes Jesu, gesagt sind, nur umsetzbar durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gemeinde Jesu hat gleichsam zwei Leiber und zwei Funktionen. Der eine Leib ist der unsichtbare Leib, zusammengefügt durch den Heiligen Geist, wo Christus das Haupt ist, und auch das äußere Leben des Leibes, als Mann, als Frau, als Kind, als Knecht, als Freier, als Chef, als Angestellter und so weiter. Der unsichtbare Leib kennt keine Unterschiede, aber der sichtbare, der vom Unsichtbaren bestimmt wird, weist noch in dieser Welt Unterschiede auf. Wir brauchen uns nur ansehen, hier gibt es Unterschiede, hier sind Männer und Frauen. Aber im unsichtbaren Leib gibt es nur eine Einheit. Da gibt es nicht mehr Männer und Frauen. Aber die Kraft des Geistes Gottes im unsichtbaren Leib wirkt auch in die sichtbare Gemeinde mit all ihren äußeren Unterschieden. Da gibt's also Mann und Frau, die eine Widerspiegelung in ihrem gemeinsamen Verhältnis, in ihren Beziehungen, eine Widerspiegelung der Beziehung Christus zu den Erlösten darstellen soll. Die sichtbare Gemeinde ist quasi eine Demonstration dessen, was Gott in Jesus mit den Menschen, die erlöst sind, getan hat. Da soll sichtbar werden in unserem äußeren Leben, was im Verborgenen innerlich durch die Fürsorge des Herrn geschehen ist. Also in der Gemeinde Jesu, und ich betone nochmal, wir sprechen immer nur von den Wiedergeborenen, so wie die Schrift das hier auch tut. Denn Christen, die nur äußerlich Christen sind und nicht zur Gemeinde Jesu gehören, können dieses Wort nicht fassen und auch nicht beherzigen. Nur die von Neuem geboren sind, sind hier angesprochen, weil sie die Möglichkeit bekommen haben, darauf eingehen zu können. Geheiligte Beziehungen sind also entstanden auch zu den Gliedern am sichtbaren Leib der Gemeinde. Die Beziehung von Mann und Frau in einer Ehe ist durch den Heiligen Geist eine andere geworden als die, die gewöhnlicherweise zwischen Mann und Frau in der Ehe stattfinden. Und wir lesen ja später weiter, die Beziehung von Kindern zu Eltern sind und auch umgekehrt in einer geheiligten, dem Herrn angehörenden Familie anders als bei den Menschen ohne den Heiligen Geist, die in dieser Welt leben, auch Kinder, Eltern, Kinder, Kinder, Elternbeziehungen pflegen. Eine ganz neue Dimension. Dieser Unterschied soll erkannt werden. Christen, der sichtbare Leib in dieser Welt, lebt nicht mehr gleich wie alle anderen Beziehungen der Menschen in dieser Welt. Es ist Neues entstanden. Es ist etwas entstanden, was der Mensch aus sich nicht tun kann, was Gott aber in Christus getan hat durch die Erlösung am Kreuz und die Auferstehung von den Toten, die Gabe des Heiligen Geistes. Und diese Wirkungskraft soll sichtbar werden in dieser Welt, dass die übrige, noch ungläubige Welt darüber staunen kann und sagen, hier ist etwas, was wir nicht haben. Hier sind Beziehungen, die wir nicht kennen. Das ist eine Ehe, die ganz anders verläuft in der Beziehung als gewöhnlich in dieser Welt. Ich rede jetzt gar nicht mal von denen, die sich jeden Tag den Kopf einschlagen, sondern von denen, die auch ein normales Leben in dieser Welt führen, wo wir sagen, sind anständige Leute. Und doch fehlt bei den anständigen Leuten genau das, was hier in der Schrift steht. Dieser Impuls der geistlichen Liebe und der gegenseitigen Fürsorge und des willigen Einnehmens des Platzes, den Gott zugewiesen hat. Wir haben ja hier gelesen, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. In der Welt ist das nicht möglich, so etwas zu sagen. Wir leben in dem Zeitalter der Emanzipation. Da heißt es immer Gleichschaltung. Einer wie der andere. Und wenn hier schon sich jemand unterordnen soll, dann sollen sich die Männer den Frauen unterordnen. Ja, dann diese Dominanzfrage, die wird ganz anders behandelt in der Welt. Aber hier wird etwas aufgezeigt in der Gemeinde Jesu, was nicht aus Zwang geschieht, was nicht mit Druck geschieht, was keine Degradierung der Frau oder eine spontane Erhöhung des Mannes darstellt, sondern eine organische Verbindung, die nur durch den Geist Gottes gegeben werden kann. Und darum eine geheiligte Beziehung. In der Gemeinde Jesu, wo die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, das ist ja die Voraussetzung dafür, die Beziehung zu Gott durch Vergebung der Schuld, durch die Gabe des Heiligen Geistes, da sollen auch die Ordnungen Gottes in den Beziehungen der Leibesglieder untereinander in den jeweiligen Zusammensetzungen, ich habe ja eine genannt, Ehe, Familie, oder eben auch im Berufsleben, zu dem wir dann noch kommen in der nächsten Stunde, aufgerichtet werden. Die Ordnungen Gottes, das wird hier gefordert. Jesus Christus und der unsichtbare Leib will sich in den Ordnungen erzeigen. Also ein Christ, manche sagen ja, ich kann machen, was ich will, kann nicht mehr machen, was er will, sondern was der Geist Gottes durch ihn wirkt, zur Ehre des Herrn. Wir leben uns ja nicht mehr selbst. Wir verbringen unsere Tage nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben und handeln in unserer zeitlichen Spanne, die uns gegeben ist, für Gott, für unseren Herrn. In jeder Beziehung. Wir trennen nicht Gottesdienst am Sonntag von dem Werktag und dem Beruf im Alltag, sondern das ist alles Gottesdienst, wo wir auch sind. Alle Verbindungen mit Menschen, alle Begegnungen sind Gottesdienst, dem Gottesdienst unterworfen. Essen, trinken, einkaufen, alles ist dem Gottesdienst unterworfen. Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, gehören sich nicht mehr selbst. So schreibt es Paulus dann auch im 1. Korintherbrief. An der geheiligten Beziehung der Gotteskinder untereinander, in der christlichen Ehe sonderlich haben wir hier gelesen, in der Familie, soll also die Welt die Gnade Gottes in Jesus Christus erkennen können. Die Gnade Gottes in diesem neuen, in dem anderen Leben, das aus Gott hervorkam und wieder zu Gott führt. Das ist das andere Leben. Schon in Goethes Faust, da kommt ja dieses Zitat vor: Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Mit anderen Worten, Christen sollen nicht nur an den Worten erkannt werden, sondern an dem Leben. Worte kann jeder machen. Was sind für fromme Worte in der Hitlerzeit gefallen? Und kurz darauf hat man Millionen von Juden ermordet. Mit den frommen Worten. Man suchte sogar Anerkennung durch diese frommen Worte, dass man das Richtige getan hätte. Und viele Christen gingen sonntags in die Kirche und haben den Mörder gepriesen. Er hat das Richtige getan. Er hat Juden umgebracht. Ja? Die Worte sind es nicht, die uns legitimieren als Kinder Gottes, sondern das Leben ist es. Das Leben, es ist die Tat. Und die wird hier angesprochen im Epheserbrief. Liebe, Frieden in den Beziehungen der Gemeinde Jesu sind also Zeugnisse der Wahrhaftigkeit des Herrn und des Evangeliums. Einmal sagt der Herr Jesus in Johannes 13, wir kennen diese Stelle, in Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Daran, er hat nicht gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr einfach meinen Namen aussprecht, dass ihr zu mir gehört. Nein, daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört, indem ihr euch liebt. Und zwar mit einer Zuwendung, die es in der Welt nicht gibt, desgleichen man in der Welt nicht findet. Es ist eine andere Liebe. Sie kann nicht in Wahrheit kopiert werden. Sie kann nicht so nachgeahmt werden, dass man sie verwechseln könnte miteinander. Ja, das sagt der Herr Jesus, daran wird man das sehen. Oder 1. Korinther 14, da schreibt Paulus an diese Gemeinde von dem Frieden, der unter den Gliedern des Leibes Christi herrscht und herrschen soll. Vers 33, dem Gott, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Daran wird man erkennen, dass ihr auf Gottes Seite steht. An dem Frieden, der euch bewegt. Ist der Friede nicht da, ist Unordnung da. Und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Im Vers 40, lasst alles ehrbar und ordentlich zugehen. Also nach der Ordnung Gottes. In diesem Kapitel geht es ja auch darum, um die Ämter, um die Aufgaben in der Gemeinde. In Korinth ging es so ein bisschen durcheinander. Und da konnte man nicht erkennen, dass die Ordnung Gottes vorherrscht. Darum musste Paulus hier schreiben, lasst alles in der Ordnung geschehen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das muss spürbar und sichtbar werden. Diese Beziehungen also spiegeln das Verhältnis von Christus und der Gemeinde wider. Um das geht es, diesen unsichtbaren Leib, Christus und die Gemeinde. Wir können Christus und die Gemeinde mit den Augen nicht sehen. Auch die Welt kann diese mit den Augen nicht sehen. Darum soll sie die Auswirkung in der sichtbaren Gemeinde sehen. Ich erinnere mich immer noch an diese Worte, als man in Israel zum Beispiel fragte, macht ihr denn keinen Unterschied zwischen Christen und Christen? Da sagen sie, das können wir nicht, wir verstehen das nicht, sondern wir machen es nur an den Taten fest. Denn wir haben auch Priester mit Handgranaten unterm Talar kennengelernt. Also wir können das nicht an dem Bekenntnis festmachen, sondern an dem, was sie leben. So also, Christus und die Gemeinde soll sichtbar werden in der Tat, in den Beziehungen der Gläubigen zueinander und auch zur Welt. Denn Christus liebt seine Gemeinde und hat Frieden in ihr aufgerichtet. Und darum soll diese Liebe und der Frieden spürbar werden. Wo diese geistliche Ordnung zwischen Gott und dem Menschen hergestellt ist, entsteht dann auch die Vollmacht, geordnete und geheiligte Beziehung zum Nächsten herzustellen. Die Vollmacht. Also die Voraussetzung, dass die Ordnung Gottes in mir Raum gewinnt, muss da sein, um auch die Beziehung zum Nächsten geordnet haben zu können und geheiligt leben zu können. So bleiben die Beziehungsordnungen zwischen Mann und Frau, Eltern und Kinder, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Obrigkeiten und Bürger des Landes innerhalb der Ordnungen Gottes, wo Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und alle Glieder gleich sind, erhalten. Also es gibt Ordnungen innerhalb der großen Ordnung. Wir haben vorhin gesagt, die große Ordnung ist der unsichtbare Leib, der unsichtbare Christus. Und die untergeordneten Ordnungen sind im sichtbaren Körper der Gemeinde, wo es noch Mann, wo es noch Frau gibt, wo es noch Obrigkeiten gibt, wo es unterschiedliche Ämter gibt. Diese Ordnungen werden auch erhalten. Obwohl ja in Galater 3, Vers 28, das können wir in diesem Zusammenhang lesen und auch verstehen, der geistliche Leib angesprochen wird, wo es heißt, hier ist kein Jude, kein Grieche, kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Frau. Da merken wir, das betrifft doch nicht die sichtbare Gemeinde. Die sichtbare Gemeinde besteht noch aus Männern und Frauen. Denn ihr seid allzumal einer in Christo. Das ist der unsichtbare Leib. Aber der unsichtbare Leib, er wirkt in den Sichtbaren hinein, wo es noch Knecht, Freier gibt, Mann, Frau, auch Juden gibt es noch und Griechen. Das hat auch nicht aufgehört. Das wollten ja viele auch in der christlichen Vergangenheit, dass Juden keine Berechtigung des Lebens mehr haben, schon gar nicht vor Gott. Sie sind Christusmörder, sie haben keine Zukunft. Deswegen Israel braucht nicht mehr beachtet zu werden in den Werdegängen. Doch es gibt noch Juden, es gibt noch Griechen, es gibt Knechte und freie Mann und Frau in der Sichtbarkeit, aber bestimmt von der Unsichtbarkeit. So bleiben also, obwohl in der Unsichtbarkeit diese Dinge nicht mehr sind, auf Erden noch die Verantwortungsordnungen erhalten, zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Wir lesen auch 1. Korinther 11, eine Verantwortungsordnung, Vers 3. Ich lasse euch wissen, dass Christus ist des Mannes Haupt. Der Mann ist das Haupt der Frau, Gott ist das Haupt Christi. eine Verantwortungsordnung, die hier aufgezeigt wird. Vers 8 und 9, denn der Mann ist nicht von der Frau. Jetzt stutzen wir vielleicht, wieso? Sind doch alle geboren von der Frau. Hier wird auf den Anfang der Schöpfung hingewiesen, sondern die Frau ist vom Mann. Denn die Frau ist ja aus der Rippe des Mannes gebildet worden. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Hier sind Ordnungen, die Gott selbst eingeführt hat und die er auch bestätigt wissen will in seiner Gemeinde. Gleicherweise wie auch die Ämter und die Aufgaben Ordnungen, den Ordnungen Gottes unterworfen sein sollen. Lesen wir mal 1. Korinther 12, Vers 8. Da wird ja auch eine Aufzählung beschrieben, die eine gewisse Ordnung hat. Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste. Hier wird also deutlich gemacht, zuerst die Apostel, dann aufs Andere die Propheten, aufs Dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Also gewisse Ordnungen, gewisse Prioritäten, die Gott gesetzt hat, die auch beachtet werden sollen. Hier in diesem Zusammenhang verstehen wir dann auch 1. Petrus 4, Vers 15, wo deutlich darauf aufmerksam gemacht wird, dass niemand in ein fremdes Amt greifen soll. Die Ordnungen sollen beachtet werden, die Gott selber gegeben hat. Sie dürfen also nicht überschritten werden, wenn das Zeugnis der Gnade Christi in der Welt groß werden soll und sichtbar werden soll. Die neue Vollmacht und Kraft der geheiligten Beziehungen, die in Vollmacht, die durch das Leiden Jesu am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten entstand, soll also zuerst in der christlichen Gemeinde zu sehen sein. Wir sind beauftragt, das sichtbar werden zu lassen, diese Ordnungen. Wir dürfen sie nicht von den Menschen in der Welt fordern, sondern wir sollen sie ihnen zeigen. Zeigen, dass Gott etwas anderes getan hat. Die Ordnungen in der Schöpfung Gottes, wo alles seinen rechten Platz und Zuordnung hat, und wir sind dankbar darüber, dass die Sonne am bestimmten Punkt steht und der Mond auch und die Erde auch, dass die Gestirne eine bestimmte Beziehung zueinander haben und wir sind froh, dass die nie verändert wird, sondern dass die, das wäre eine Katastrophe, dass die an ihrem Platz bleiben. So sollen auch, ist es zugleich ein Maßstab auch für die Ordnungen des Lebens in der Harmonie der Gemeinde Jesu. Ein bestimmter Platz, eine bestimmte Aufgabe. Nach dem Sündenfall wurde ja diese Ordnung zerstört in den Beziehungen einmal zu Gott und auch untereinander, unter den Menschen. Und dies soll durch die Gnade Jesu wiederhergestellt werden, diese gute Beziehung. In 1. Mose 2, 23 können wir ja lesen, wie glücklich Adam war, dass er eine Frau hatte. Und er bewunderte sie. Das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Fleisch. Und nannte sie Männin. Er war froh. Aber wir lesen dann schon etliche Verse danach, in Kapitel 3, Vers 12 und 13, dass sie sich gegenseitig beschuldigten. Da war die gute Beziehung und die Freude vorbei. Adam, wo bist du? Hier. Ja, wie kommt es, dass du dich versteckst, dass du weißt, dass du nackt bist? Ja, die Frau da. Da war mit der Freude gar nichts mehr. Die Beziehung war nicht mehr gut. Sie musste also erneuert werden, geheiligt werden in Christus. Die Frau und die Frau, ja, die Schlange. Also, ich bin nicht schuld. Schon war alles kaputt. Die Sichtbarwerdung der neuen Ordnung, wenn wir jetzt von Mann und Frau hier im Epheserbrief lesen, die will Gott selbst nun bewirken. Und dazu sollen wir bereit sein. Er sehnte sich immer nach der Wiederherstellung dieser seiner Ordnung in der Beziehung zwischen den Gläubigen, in der Ehe, in der Familie, unter den Glaubensgeschwistern und dann auch zur Welt. In Jesaja 43 sagte ja der Herr: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht. Wir kennen ja diese Stelle, lesen sie auch sehr gerne. Aber das war bereits schon die Ausschau nach der guten geheiligten Beziehung unter denen, die durch Jesus Christus Gott wieder angehören sollen. Fürchte dich nicht, in Vers 1, denn ich habe dich erlöst in Christus. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Beziehung ist jetzt wiederhergestellt und sie soll gelebt werden. Christus und seine Gemeinde. Der Grund war also seine Liebe. Es war nicht nur sein Recht, das er aufrichten wollte, sondern seine Liebe. Jeremia 31, Vers 3 lesen wir ja, so spricht der Herr ist mir erschienen von ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist also schon eine prophetische Ausschau auf die Bildung auch der Gemeinde Jesu durch Christus. Christus und die Gemeinde. Gott hat die Liebesbeziehung aufgerichtet, die als Auswirkung auch untereinander, unter den Gläubigen, unter den Eheleuten sichtbar werden soll. Und ein drittes dazu, in Johannes 17, Vers 19, tat genau Jesus Christus das, was hier steht vom Manne, dass er sich einsetzen soll für die Beziehung zur Frau, oder wir können auch sagen für die Beziehung untereinander, ich heilige mich selbst für sie. Das heißt, ich tue das alles, was die gute Beziehung fördert und herstellt. Ich heilige mich für sie. Diese geheiligte Beziehung zwischen dem gläubigen Mann und der gläubigen Frau soll also als Spiegelbild der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde eine harmonische Einheit bilden. Wie Jesus Christus die Gemeinde versorgt und führt, soll auch der Mann, der Führende, das führende Haupt der Frau, auf dem guten Wegen Gottes sein. Also nicht auf den menschlichen Wegen allein, um durch die Zeit zu kommen, sondern auf den Wegen Gottes. Den Willen Gottes erfragen für die Beziehung, die wir leben. Ich habe ja schon manchmal so gesagt, wenn wir in den Gottesdienst kommen, in die Gemeinde, sollte es so sein, dass man zu Hause dafür gebetet hat, die richtige Beziehung zum Nächsten zu haben, wenn man ihm begegnet. Wenn man das nicht tut und einfach so hineinstolpert mit seinem natürlichen Menschen in die Versammlung, kommt es nie zur Liebe und zum Frieden. Sondern es gibt Aussetzungen, ach, wie der wieder angezogen ist, und der sitzt auf dem Platz und jener macht das. Es kommt nicht zum Frieden. Bete ich aber zu Hause um diese geheiligte Beziehung, dann erwarte ich, dass ich sie auch finde und ich werde sie auch finden. Und Friede und Liebe wird sich ausbreiten. Harmonische Einheit. Versorgung also des Nächsten. Durch diese geistliche Fürsorge wird die gläubige Frau getragen, gefördert und gesegnet, um ihren Aufgaben ungehindert nachkommen zu können. Das bedeutet, Jesus Christus gibt uns auch durch seine Fürsorge einen Raum, in dem wir mittels dieser Gaben und Fähigkeiten, die wir bekommen haben, tätig werden können. Er schubst uns nicht zu Aufgaben. Das hast du zu machen, das hast du zu machen. was ja in vielen Ehen vorkommt. Ne? Da bestimmt einer den anderen. Das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Der Herr schafft einen Freiraum, in dem wir uns bewegen können. Sogar mit der Option, willst du weggehen? Das sagt er auch mit Liebe, sagt er nicht im Vorwurf. Er lässt uns sogar diesen Freiraum, wie es zu den Jüngern sagte, aber umwirbt uns so, dass wir auch mit Petrus sagen, nein, woanders geht es uns nicht so gut wie bei dir. Das ist das, was wir einander auch geben dürfen und in einer christlichen Ehe auch vorhanden sein soll. Jeder soll seine Aufgaben ungehindert ausführen können. So wie Jesus die Gemeinde liebt, sie beschützt und den Freiraum zum segensreichen Handeln in der Welt gibt, Zeugnis geben, Mission betreiben und vieles andere mehr, sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Ich lese nochmal Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde. Also immer diese Beziehung, wie auch Christus die Gemeinde. Das ist eine Herausforderung sondergleichen, die nur möglich wird durch die Führung im Heiligen Geist. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst dahin gegeben. Er hat sich selbst da hineingegeben, um uns das zu ermöglichen, um sie zu heiligen, um das Beste für uns zu suchen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, verbunden mit dem guten Maßstab Gottes und den Ordnungen, damit er sie sich selbst als eine Gemeinde darstellt, die herrlich ist, kein Flecken oder Runzel oder irgendetwas hat, was nicht gut ist, sondern heilig und untadelig. Das heißt, diese Fürsorge am Nächsten soll unsere Freude sein, dass durch diese Fürsorge die Hoffnung da ist, dass der andere wächst im Glauben und dass er fröhlich wird. Merken wir, hohe Aufgabe, der wir oft gar nicht Beachtung schenken, nicht nachkommen. Oft lieben wir Zank und Streit mehr als diese Form der Fürsorge. Die Umsorgung der Männer für ihre Frauen soll also ein Leben im Frieden, in der Geborgenheit und im geistlichen Wachstum zum Ziel haben. Das Interesse des gläubigen Mannes soll sein, die Frau immer zu fördern, und zwar im christlichen Wandel und der Heiligung, um Jesus in seiner Heiligung ähnlich werden zu lassen. Das zeugt also von Liebe. Liebe zu sich selbst. Wir haben hier gerade gelesen, wer seine Frau liebt. Nur der liebt sich wirklich selbst. Der achtet sich auch für wert in Gottes Augen. Es ist ja manchmal so töricht und vor der Welt überhaupt kein gutes Zeugnis, wenn christliche Ehen zur Eheberatung gehen müssen. Was ist denn das? Das hat mit der Bibel gar nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Es hat mit Leben aus Gott gar nichts mehr zu tun. Als ob nicht Jesus alles ist, der diese Beziehung zueinander heiligt. Und dann kommt oft hinzu, dass sich Christen sogar scheiden. Das ist ja furchtbar. Da kann man nur sagen, da ist gar kein Gott. Denn wäre Jesus lebendig da, würden doch die Beziehungen wachsen zueinander. Aber Jesus scheint dort gar nicht vorhanden zu sein oder nicht mehr zugelassen zu werden. Es zeugt von Liebe, zu sich selbst Gott gefallen zu wollen und Gott zu gefallen durch seinen Geist, wenn ein Mann seine Frau in dieser Weise liebt. Es soll ihr gut gehen an Leib und Seele, dem anderen Teil der Einheit. Denn es ist ja ein Teil von mir. So wie der Leib Christi ein Teil von Christus ist, so ist die Frau ein Teil vom Mann. Schon in der Schöpfung, haben wir vorhin gesagt, aus der Rippe. Und dann in der geheiligten Beziehung. Ich muss Interesse haben an meinem eigenen anderen Teil. Das ist die Liebe. Die Frau soll sich aber, so haben wir hier gelesen, geistlich führen lassen. Der geistlichen Führung und Umsorgung durch den Mann anvertrauen und unterstellen. So wie die Gemeinde sich Christus unterstellt und ihm völlig vertraut. Die Gemeinde, lebend in der geistlichen Ordnung, ist also ein sichtbarer Beweis der großen Liebe und der Weisheit Gottes. So haben wir es ja auch im Epheserbrief im 3. Kapitel gelesen, Vers 10. Ich erinnere uns nochmal daran. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Da soll das sichtbar werden, ja? Die geheiligte Beziehung von Mann und Frau in der Gemeinde offenbart Christus in uns und die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit, wie es Kolosser 1,27 steht. Es geht also nicht in erster Linie, um das nochmal so zusammenzufassen, um das Zeugnis von der Gnade, der Erlösung von Sünde und Tod durch die Worte oder durch Traktate oder durch Plakate, sondern es geht in erster Linie um die Sichtbarwerdung des neuen Lebens, die veränderte und geheiligte Beziehung der Gläubigen untereinander. Wiedergeborene Gläubige sind Glieder des Leibes Jesu, den er selbst versorgt und uns dessen Willen niemals verlässt wegen der Versorgung und dadurch uns in den Himmel zurückführt. Er hat den Himmel verlassen, die Herrlichkeit, um uns in den Himmel zu führen. So soll also auch das führende Haupt der Frau und der Führende in seinem Amt alles verlassen, was ihn in der Wahrnehmung seiner Aufgabe hindert. Alles. Das Persönliche hinten anstellen, um der Aufgabe am nächsten gerecht zu werden. Jesus entäußerte sich seiner Herrlichkeit selbst, nahm Menschengestalt an, um uns zu erlösen. So führen wir auch unser Leben in der Nachfolge Jesu, dass wir froh werden und dass wir froh machen. So soll auch jedes Glied am Leib Jesu auf das Wohl des Nächsten bedacht sein, um darin allein Gott zu ehren. In dem letzten Vers haben wir gelesen, Vers 35, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Und über allem steht dieses Wort aus der Apostelgeschichte 5,29. Immer Gott mehr gehorchen als den Menschen. Natürlich gibt es Beziehungen, wo man von Jesus wegziehen will. Da heißt es, bei Gott bleiben. Aber wer bei Gott bleibt, soll nicht aufhören, die geheiligte Beziehung auch zum Nächsten zu pflegen, um ihn zu segnen. Der andere ist immer der Gegenstand der Liebe Gottes. Und wo wir das tun, werden auch wir geliebt. Durch den Nächsten, weil Gott den Nächsten auch segnet. Soweit erstmal zu dem ersten Teil der Haustafel. Geheiligte Beziehungen im Verhältnis der Ehe und der Gemeinde, und es geht ja dann nachher noch weiter mit Kindern, zu Eltern und mit Angestellten in dieser Welt zu ihren Chefs.